ARD. Bevor man losdonnert, und ich bin ja ein sehr temperamentvoller Mensch, dann einfach erstmal sich einen Moment sammeln, atmen, wieder ein bisschen zur Ruhe kommen. Und in diesen Sekunden, in denen Sie vielleicht nicht gleich losdonnern, dann entwickelt sich auch so eine gewisse Stabilität und der andere wird vielleicht auch aufmerksamer. Also das ist so eine der Techniken, die ich benutze.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Raus aus der Depression, einem Podcast von NDR Info gemeinsam mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Und mein Name ist Harald Schmidt. Ich freue mich sehr, dass ich in meiner Funktion als Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention heute Morgen wieder Ihr Gastgeber sein darf. Wir haben heute zum ersten Mal einen Spitzenpolitiker zu Gast, worüber ich mich sehr freue. Das ist Michael Roth von der SPD. Guten Morgen, Herr Roth.
Guten Morgen, Herr Schmidt.
Wir kommen gleich ausführlicher zu Ihnen. Ich sage ganz kurz, mit Ihnen wollen wir speziell sprechen über Depression im Zusammenhang mit Ihrem doch sehr stressigen Berufsalltag, mit dem Druck durch Social Media, den ständigen Auseinandersetzungen in Konflikten und Kriegen. Sie sind Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Das ist sicher einer der Ausschüsse, die zurzeit für die breite Öffentlichkeit am meisten im Blickpunkt stehen. Stichwort Überfall von Russland auf die Ukraine. Und wie immer ist der Experte heute bei uns Herr Professor Dr. Ulrich Hegel. Guten Morgen, Herr Hegel.
Guten Morgen, Herr Schmidt.
Herr Hegel, Sie hören sich jetzt wie immer das Gespräch an und hinterher werden Sie dann die Expertise dazu abgeben, zu dem, was wir gerade gehört haben. Herr Roth, ich freue mich sehr, Sie haben heute wieder einen dicht gedrängten Terminplan. Vielleicht sagen Sie ganz kurz, was Sie heute Morgen schon gemacht haben, wo Sie gleich hin müssen nach dem Gespräch.
Also heute Morgen habe ich mich mit wunderbaren Kollegen getroffen, die auch Ausschussvorsitzende sind. Einmal Frau Alt, die leitet den Menschenrechtsausschuss und dann mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die leitet den Verteidigungsausschuss. Und wir haben darüber geredet, wie wir in außen- und sicherheitspolitischen Fragen den Bundestag noch ein bisschen besser aufstellen können. Dann habe ich mich mit meinem Team getroffen und dann geht's gleich nach dieser Veranstaltung mit Ihnen zurück in den Bundestag. Wir haben heute Marathon, viele Abstimmungen und es gibt Ärger, wie es in der Demokratie völlig normal ist. Und da braucht man dann auch mal meine Stimme.
Ja, werden Sie heute eine Rede halten im Bundestag?
Nein, aber ich werde sicherlich heute noch ganz viel reden. Ich habe unter anderem noch Besuch aus der Ukraine. Da kommen Abgeordnete des dortigen Parlaments zu Besuch. Das kommt nicht so oft der Fall. Das Land ist ja im Krieg und die Menschen und auch die Politikerinnen und Politiker können nicht so einfach ihre Heimat verlassen. Da bin ich schon ganz gespannt. Ja, und dann gibt es noch das eine oder andere, aber Sie sind natürlich heute mein Highlight.
Oh, da weiß ich gar nicht, ob ich das positiv bewerten soll.
Ich weiß es auch nicht.
Wir werden es vielleicht hinterher feststellen. Ich habe Sie deswegen nach dem Ablauf gefragt, weil ja dieser enorme, auch zeitliche Druck, den Sie als Spitzenpolitiker haben, mit ein Grund war, warum Sie vor einiger Zeit gesagt haben, ich muss die Reißleine ziehen, ich muss mal kürzer treten, wenn ich das in Interviews richtig entnommen habe. Vielleicht schildern Sie mal ganz kurz, wie das war, als Sie die Phase registriert haben für Sie persönlich. Da läuft etwas ziemlich aus dem Ruder.
Ich hatte immer wieder mal in den vergangenen Jahren Phasen, wo mir alles zu viel wurde, wo ich auch schnell bei Kleinigkeiten in Panik geriet und meinte, nur weil dann drei Dinge gleichzeitig zu erledigen seien, würde ich das alles überhaupt nicht mehr schaffen. Aber ich habe dann versucht, so mit meinen eigenen Methoden und vor allem mit dem Durchwursteln, das uns Menschen ja zu eigen ist, die Dinge wieder in den Griff zu kriegen. Und auch der letzte Bundestagswahlkampf 2021, der war für mich nicht so einfach. Dann gab es viele Veränderungen. Ich bin nach 8 Jahren aus der Regierung ausgeschieden. Ich wurde dann Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Darauf habe ich mich auch sehr gefreut. Aber am Ende des Jahres war ich einfach platt. Und dann ging es mit meinem Mann und mit Freunden dann in den Urlaub, zum Jahreswechsel. Und ich habe überhaupt gar keine Freude mehr gehabt. Und alles war mir zu viel und ich war wirklich am Limit. Und ich habe dann am 1. Januar morgens am Frühstückstisch nach einem grauenhaften Silvesterabend, der nur grauenhaft war, weil ich grauenhaft war, dann zum ersten Mal den Satz gesagt, ich brauche Hilfe, ich schaffe das alleine nicht mehr. Ja, und dann ging das los. Dann habe ich mit Freundinnen und Freunden glücklicherweise etwas geschafft, was ganz viele nicht schaffen, nämlich schnell eine Therapeutin zu finden, die noch im Januar dann auch bereit war, mit mir zu sprechen und mich zu behandeln. Und dann dachte ich, das geht dann einfach so weiter. Und dann begann der Krieg, die Konflikte und es wurde auf einmal alles besonders viel. Und ich habe leider die Schwäche, alles persönlich zu nehmen, auch wenn es um die Sache geht. Und das war dann offenkundig ein bisschen zu viel. Und ich habe dann festgestellt, so im Frühling, ich muss da jetzt einfach mal raus. Ich komme mit den Mechanismen und mit dem Druck so nicht mehr klar. Und wie das dann für so Typen ist, die meinen, sie seien nicht ersetzbar. Man baut sich dann erstmal so ein Timeslot in den Kalender ein, wo es möglichst nicht wehtut. Man macht also weiterhin ganz viel. Das waren dann für mich so gute 3 Wochen. Das war natürlich völliger Stuss. Ich habe dann nochmal im Sommer länger Urlaub gemacht. Im September ging es wieder los. Und ich habe dann schnell im September festgestellt, Das wird so nichts. Ich bin ja schon wieder an dem Punkt, in dem ich mich im Frühjahr befunden habe und bin dann wirklich nochmal ausgestiegen im Oktober, November und bin dann erst kurz vor Weihnachten wieder zurückgekehrt und habe dann wirklich auch erst im Januar wieder mit der Arbeit begonnen.
Wie hat denn Ihr Umfeld bei diesem, sag ich mal, entscheidenden Frühstück dann am 1. Januar reagiert, als Sie da so doch mehr oder weniger mit der Tür ins Haus gefallen sind?
Die waren natürlich erschrocken, aber gleichzeitig auch dankbar, dass ich jetzt einfach mal deutlich gemacht habe, wo meine Grenzen liegen. Also, dass es nicht permanente schlechte Laune ist oder irgendwie ein Druck, den ich vielleicht andernorts nicht verarbeiten kann und den ich jetzt an meinen Liebsten auslasse, sondern ich glaube, es ist deutlich geworden, es gibt jetzt die Chance, daran etwas zu verändern. Und diese Durchwurschtelei, die kann jetzt beendet werden. Also ich bin da auf sehr viel Sympathie gestoßen und auch auf die Bereitschaft, mir zu helfen. Es ist für Familie, glaube ich, nie ganz einfach, wenn man sich professionelle Hilfe sucht und auch für Freundinnen und Freunde nicht einfach, weil die sich auch ein bisschen abgestoßen fühlen. Also nach dem Motto, aber wir können dir doch helfen. Wir sind doch für dich da. Aber das hat dann doch schnell funktioniert, dass die Therapeutin jetzt nicht irgendwie ein Gegner oder Wettbewerber ist, sondern dass es wirklich jemand ist, der auch unvoreingenommen den Blick von draußen hat und vielleicht auch einfach mal Dinge in Frage stellt, die zu Hause gar nicht in Frage gestellt werden können. Also mir tut das wirklich sehr, sehr gut, aber es brauchte erst eine gewisse Zeit, bis sich mein Umfeld daran gewöhnt hat und das nicht als Zurücksetzung empfunden hat.
Ja, Sie haben gesagt, Sie haben Dinge sehr persönlich genommen, auch wenn es um die Sache ging. Das ist ja eigentlich ein ungewöhnliches Bekenntnis für einen Spitzenpolitiker. Denn man hat doch als Außenstehender den Eindruck, die sind mit allen Wassern gewaschen, die lassen das abtropfen. Es geht ja auch wahrscheinlich bis zum gewissen Grad nicht ohne das. Ist das bei Ihnen mehr geworden im Laufe der Jahre? Ich meine, Sie sind seit 1998 im Deutschen Bundestag.
Es ist deutlich mehr geworden. Einerseits hat man zwar im Laufe der Jahre eine neue Routine gewonnen, aber es hat sich ja auch ganz viel verändert. Der Druck ist viel größer geworden. Also man muss jetzt mal schnell was raushauen. Ja. Der Druck ist ja durch die Social-Media-Kanäle und auch durch die Medien, die Veränderungen in der Medienlandschaft, dieser Druck ist ja massiv gewachsen. Dann hat ein Ton hier Einzug gehalten, den Sie wahrscheinlich auch als Komödiant oder als Provokateur angeschlagen hätten, den Sie schätzen, aber ich finde, der passt nicht so unbedingt. Also wenn alles nur noch in Aggression und Wut und Brutalität endet, dann konnte ich das irgendwann auch nicht mehr so ganz irgendwo ablegen. Und ich habe mich auch immer geweigert, mir so ein dickes Fell zuzulegen. Ich fand das immer sehr zynisch zu sagen, ist mir doch scheißegal, was die anderen sagen, tun. Ich lasse das alles an mir abperlen. So war ich nie und so wollte ich auch nie sein. Ja, und als ich dann auch darüber sprach, das fiel mir ja sehr, sehr schwer, dann bin ich oft aber auch auf, erstmal waren die, wurden die Augen groß, mhm, und ein betroffenes Gesicht, aber dann merkte ich auch, dass die quasi dankbar waren, dass das einfach mal jemand sagt. Aber eigentlich habe ich es ja erst öffentlich gemacht durch ein Stück im Spiegel, weil ich mich entschieden habe, ich muss das einfach erklären.
Ja.
Weil ganz viele überrascht waren, weil sie sagten, ja wie denn, du wirkst doch immer so humorvoll und so gut gelaunt und du performst doch so großartig. Das kann doch gar nicht sein, dass du irgendwelche mentalen Probleme hast. Also ich habe den Leuten manchmal einfach was vorgemacht, weil es ging mir ja öfter schlecht, aber ich habe immer gesagt, wenn das Zirkuspferd in der Manege steht, dann hat es auch Leistung zu bringen.
Haben Sie denn sozusagen jetzt als Psychologe der Herzen, sagen wir mal so, wie ich als Küchenpsychologe es vielleicht machen würde, dass Sie einen schnellen Zusammenhang herstellen zwischen der beruflichen Belastung und Ihrer Erkrankung? Also, dass Sie gesagt haben, wenn ich das Ganze auf die Hälfte reduziere, dann wird es schon von alleine weggehen?
Nein, das ist ja, sicherlich nehme ich mir jetzt viel mehr Auszeiten. Ich habe auch den Mut dazu. Ich war natürlich auch, wenn man so viele Monate erstmal weg ist aus dem Politikbereich, dann fragt man sich ja, interessieren Sie sich eigentlich noch für einen, kommt man wieder problemlos in die Arbeit hinein? Das hat alles ziemlich gut geklappt, muss ich sagen. Aber diese Hoffnung, man macht einfach ein bisschen weniger und man macht sonst so weiter wie bisher, das funktioniert nicht. Und wenn man natürlich auch mit einer Expertin spricht, mit einer Therapeutin spricht, dann geht es ja auch darum, warum ist man eigentlich so? Und dann ist man auf einmal, das ist mir sehr schwer gefallen, bei der Familie, bei der Kindheit und bei vielen anderen Dingen, über die man weder öffentlich gerne redet, noch mit Menschen, die einem sehr nahe stehen. Das hat man irgendwie abgeschlossen, diese Kapitel. Denn man muss sich ja mal fragen, warum nimmt man das eigentlich alles so persönlich? Warum reagiert man nicht gelassener? Warum akzeptiert man einfach nicht, dass es hier nicht um mich persönlich geht? Da will mich ja keiner fertig machen, sondern es geht um die Sache. Und wenn halt Krieg in Europa herrscht, wenn niemand so eine richtige Idee davon hat, wie man den Krieg beenden kann und dass man dann auf einmal noch Waffen liefern muss, das ist halt für viele ein ziemlicher Bruch mit manchem gewesen, was einen irgendwie getragen hat, inhaltlich. Und diese Brüche, die führen bei allen auch zu einer gewissen Orientierungslosigkeit und auch manchmal zu einer gewissen Emotionalität. Aber bei mir war das dann halt besonders stark. Und irgendwann habe ich auch gemerkt, Junge, wenn du das jetzt so weitermachst, dann bist du irgendwann ja kaputt.
Also das heißt, Sie haben als ersten Schritt eine, kann man sagen, klassische Psychotherapie begonnen?
Ich habe mir eines geschworen, ich weiß, ich vermute, dass es dem Herrn Hegel nicht so gefallen wird, aber ich habe mit meiner Therapeutin, also eine Psychiaterin und Psychotherapeutin, habe ich verabredet, dass wir jetzt nicht kleinkariert über Krankheitsbilder reden. Also natürlich über Panikattacken, über Angststörungen, über dieses und jenes. Aber ich will das jetzt gar nicht genau wissen, wie das heißt. Aber wir haben miteinander geredet und wir treffen uns eben in der Regel einmal in der Woche. Und als ich nicht da war, haben wir das leider nur digital machen können. Aber das war für mich immer so ein Stabilitätsanker, weil ich mit ihr wahrscheinlich Dinge bespreche, die ich mit sonst niemandem bespreche.
Ja, ja. Das heißt, es wurde auch keine Diagnose gestellt?
Naja, muss ja eine Diagnose gestellt werden, denn dann kommt ja, das muss man ja gegenüber der Krankenkasse die Hosen runterlassen.
Ja, und war die Diagnose Depression? Oder ist das zu, wollen Sie das nicht sagen?
Also, ich möchte das jetzt nicht so, ich möchte jetzt nicht so ins Detail gehen.
Ja.
Ich würde mal sagen, das hat was, da geht's um Panik, da geht's um Angst, da geht's um Depression, da geht's um völlige Kraftlosigkeit, da geht's um, dass die kleinsten Dinge einen überfordern. Das habe ich ja auch bei mir gemerkt. Es waren gar nicht mal so die großen politischen Dinge, sondern so Sachen im privaten Umfeld. Wenn mir gesagt wurde, du musst jetzt deiner Patentante zum Geburtstag gratulieren, du musst diese 10 Sachen im Supermarkt einkaufen und dann dich bitte noch darum kümmern, dann war ich manchmal schon am Ende und habe gesagt, das reicht mir, ich kann nicht mehr.
Gut, das kann ich sehr gut verstehen. Konnten Sie denn nicht delegieren? Also zum Beispiel einkaufen oder sagen, ja, ich rufe die Tante schon an, aber dass man sozusagen jede Anrede gleich gewichtig nimmt?
Das versuche ich jetzt zumindest in meinem Beruf, in der Politik, das Wichtige vom weniger Wichtigen zu unterscheiden. Da helfen mir mein Team, da helfen mir meine Kolleginnen und Kollegen auch dabei. Und ich sage jetzt deutlich mehr ab, dass das eine. Im Privaten habe ich aber auch immer versucht, ein normales Leben zu führen. Also ich finde, es ist irgendwie merkwürdig, dass ich bestimmte Sachen nicht mehr mache. Aber ich frage mich heute viel öfter, tut mir das jetzt gut? Brauche ich das jetzt wirklich? Kriege ich das vielleicht nicht besser hin? Und dankenswerterweise habe ich auch zu Hause meinen Mann und so und Freunde, Menschen, die da mit großer Nachsicht und mit Geduld reagiert haben und die mir natürlich auch helfen. Aber ich wollte immer auch irgendwie ein normales Leben führen. Nur ich habe das eben deshalb so beschrieben, weil ich denke, es sind nicht immer die großen Fragen, die einen dann zu so einer Passivität bringen, wo man einfach keine Kraft mehr verspürt. Bei mir waren es oft so die kleinen Dinge, die mich komplett überfordert haben. Ja. Und wo ich dann merkte, auf einmal rinnt mir der Schweiß und ich kann dann, oder ich habe eine Begegnung mit Menschen, das ist ja mein Alltag. Also ich meine, ich bin ja nicht irgendwie schüchtern oder so. Aber dann habe ich mir gedacht, oh Gott, jetzt muss ich mit dem da reden, das ist mir zu viel.
Ja, gut, das kann ich alles sehr, sehr gut nachvollziehen. Jetzt muss man ja sagen, wenn ich jetzt mal vom Verteidigungsminister und von der Außenministerin absehe, dann sind sofort die Gesprächspartner entweder Sie oder Frau Strack-Zimmermann. Also das heißt, Sie kommen zurück aus so einer schwierigen Phase und dann haben wir plötzlich das Thema Krieg in der Ukraine, das ja eigentlich mehr oder weniger vielleicht bis auf Insider niemand auf der Rechnung hatte. Haben Sie dann Techniken entwickelt? Ich stelle das ja auch fest, ich habe die Interviews mit Ihnen gelesen, ich habe das vor 2 Tagen hier im Deutschlandfunk gehört, da wird ja von dem, was Sie da sagen, schon mehr oder weniger jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Ja, also das ist ja jetzt nicht ein vielleicht ein bisschen weicheres Thema, sondern wenn es da um sowas wie F-16-Flieger oder Munitionslieferung geht, und also das läuft dann den ganzen Tag auch rauf und runter, haben Sie sich dann gedacht, oh Gott, jetzt komme ich gerade zurück aus so einer Ruhephase und jetzt kommt so ein Hammerthema auf mich zu?
Das Hammerthema hat mich ja die ganze Zeit begleitet und es fiel mir auch ehrlich gesagt schwer, mir dann diese längere Auszeit zu nehmen, weil das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen vermessen an. Ich mir dachte, ich habe meine Mission und diese Mission, die muss ich jetzt auch noch zu Ende bringen und jetzt muss ich mich einfach mal ein paar Monate auf andere verlassen. Aber das fiel mir ehrlich gesagt schwer, weil es mir irgendwie so ein Herzensthema wurde und da haben mir ja dann auch manche vorgeworfen, ich ginge zu emotional mit dem Thema um, ich könnte nicht mehr so richtig abstrahieren. Ich fand das andererseits, ich fand das erstmal ein bisschen übergriffig, ich fand es aber auch dann schon wieder, empfand es wie eine Anerkennung. Mhm. Anerkennung, weil ich finde, man sollte schon auch Politiken mit dem Herz machen und Herz und Verstand, Rationalität, das schließt sich ja nicht aus, das ergänzt sich ja. Also war das okay. Jetzt ist es aber so, dass ich einfach auch mit ein paar Kolleginnen und Kollegen geklärt habe, dass ich hier niemandem die Butter vom Brot nehmen möchte, dass ich auch hier keine Fights fechten möchte mit Kolleginnen und Kollegen, dass es mir um die Sache geht. Was mir sicherlich die Arbeit auch erleichtert, ist manches, wofür ich vor einem Dreivierteljahr noch massiv gescholten wurde, heute Mainstream der deutschen und der europäischen Politik ist. Das haben inzwischen auch viele anerkannt. Und dann versuche ich aber auch, darauf zu achten, dass ich respektvoller und nachsichtiger auch mit denjenigen umgehe, die meine Auffassung dezidiert nicht teilen, weil ich einfach auch sehe, das ist ein Teil dieser Verständigung in einer Gesellschaft. Und da muss es halt auch unterschiedliche Positionen geben. Und wenn die was anderes sagen, wenn sie das respektvoll tun, dann stellen die mich als Mensch erstmal nicht in Frage.
Haben Sie da so Techniken entwickelt oder gelernt?
Ja, also erst einmal atmen ist ganz wichtig. Vielleicht hört sich das für Sie nicht so albern an wie für manch andere. Aber bevor man losdonnert, und ich bin ja ein sehr temperamentvoller Mensch, dann einfach erstmal sich einen Moment sammeln. Atmen. Wieder ein bisschen zur Ruhe kommen. Und in diesen Sekunden, in denen Sie vielleicht nicht gleich losdonnern, dann entwickelt sich auch so eine gewisse Stabilität und der andere wird vielleicht auch aufmerksamer. Also das ist so eine der Techniken, die ich benutze. Oder wenn ich morgens den Eindruck habe, es ist heute wieder so ein ganz furchtbarer Tag, wo so ganz viel Ärger ansteht. Einfach nochmal im Bett bleiben, atmen, zur Ruhe kommen, das alles an sich vorüberziehen lassen, aber sich davon nicht gefangen nehmen. Das hilft. Und dann einfach, auch wenn man einen anstrengenden Tag hat, mittags darauf achten, dass man sich einfach nochmal für 20 Minuten, knappe halbe Stunde zurückzieht.
Ja.
Mit niemandem redet, Handy ausschaltet und einfach mal in sich geht und einfach mal atmet oder sogar pennt.
Der Punkt ist natürlich, dass Sie bei den Talkshows und als Interviewpartner auch angefragt werden, weil Sie liefern, sage ich mal. Ja? Also das heißt, wenn wir Michael Roth anfragen, da kommt die Fachkenntnis sowieso, aber verbunden doch mit einer Emotionalität, die andere vielleicht nicht liefern. Und ich könnte mir vorstellen, dass es so fast sowas ist wie eine kleine Falle, wo man sich auch immer während des Gesprächs sagen sollte, lass dich nicht wegreißen. Also was Sie da schildern, das leuchtet mir sehr ein. Sie haben ja auch das Thema Social Media schon angesprochen. Ich habe es oft erlebt, dass Leute aus Talkshows rausgehen und sofort kontrollieren, wie ist denn die Reaktion, wenn die Sendung live war, auf das, was ich gerade gemacht habe im Netz. War das für Sie auch so eine Art Sucht?
Ja. Es geht ja immer auch um die Selbstbespiegelung und man braucht ja immer das Feedback. Und so ein Typ wie ich, der braucht natürlich irgendwie auch Applaus, gerade auch, um vielleicht die Kritik zu kompensieren. Und man will natürlich auch schon gut performen, wobei es da gar nicht mal darum geht, dass ich jetzt gut performe, sondern meine Mission ist ja, also wenn so ein Typ wie ich für Waffenlieferungen eintritt, in einer Gesellschaft, die eigentlich keinen Bock darauf hat, dann muss ich das erklären. Und ich war ja früher kein großer Freund von diesen Talkshows, aber ich habe dann auch einfach gesagt, wenn da ein paar Millionen Leute zuschauen, dann eröffne ich denen auch die Chance, zumindest mir mal, ob sie wollen oder nicht, einen kurzen Moment zuzuhören. Und vielleicht gibt es ja doch irgendein Argument, was sie nachdenklich stimmt. Und deswegen mache ich das. Und deswegen gehe ich da auch immer wieder hin. Aber es gibt auch durchaus Sachen, da sage ich einfach dran auch ab, weil ich die Gesprächssituation zu polarisierend finde oder weil ich einfach der Auffassung bin, da wird nur rumkrawallt. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Also ich bin dann schon ein bisschen, ich betreibe dann auch, ich suche mir das aus, wo ich meine, es passt. Und ich sage deshalb auch vieles ab.
Ja, man ist natürlich auch gezwungen, in ihrer Situation im Grunde zuzuspitzen, um stattzufinden. Ja, also das wissen Sie ja besser als ich. Twitter, das maximal 2 Sätze. Genauso, wenn man in den Tagesthemen vorkommen will, muss das im Grunde in maximal 1 Minute zitierfähig rausgehaut sein. Das führt natürlich dazu, dass man sich im Grunde schon so tagsüber präpariert, was könnte ich liefern, wenn mir einer ein Mikrofon vor die Nase hält. Erkennen Sie da mittlerweile solche Gefahren?
Ja, gerade bei so einem komplizierten Thema wie Krieg, da muss man sich dann immer auch zurückhalten, es nicht irgendwie auf so eine, also ich sag meinen Leuten, wir brauchen eine Pointe, aber mir geht es eher darum, dass wir eine inhaltliche Pointe haben, vielleicht mal eine neue Idee oder auch einen Punkt, wo wir uns erstmal dran abarbeiten, der auch Reibung erzeugt, aber jetzt irgendwas rauszuhauen, wo man erstmal wieder jemanden von Kopf schlägt, also ich sag immer so, was immer funktioniert bei uns, sich am Kanzler oder an der Außenministerin abzuarbeiten und da habe ich für mich sehr, sehr früh entschieden, ich werde das immer ganz konkret auf der Sachebene belassen. Ich mache es nicht zu einem personellen Fight zwischen irgendjemandem. Das kläre ich mit denen dann in kleinster Runde, aber ich bin nicht der Typ, der jetzt irgendwie Beifall bekommt oder auf Seite 1 kommt, weil er wieder mal vors Kanzleramt gepinkelt hat.
Ja. Hatten Sie denn Angst, dass wenn Sie mit Ihrer Erkrankung an die Öffentlichkeit gehen, dass Ihnen das beruflich schadet, also in der Politikkarriere?
Ich habe relativ früh für mich eine Entscheidung getroffen, dass ich es mir selbst und den Menschen, die mir vertrauen, schuldig bin. Ich habe aber in meinem Umfeld fast niemanden gefunden, der mir dazu gestimmt hat. Alle, fast alle waren sehr besorgt, waren sehr kritisch. Ich habe es zum Beispiel einem meiner besten Freunde nicht gesagt. Der hat es erst, dem habe ich das mitgeteilt, als ich schon auf dem Weg in meiner Auszeit war und habe ihm dann diese Vorberichterstattung im Spiegel zukommen lassen, weil ich mich nicht getraut habe. Das hat er mir dann auch irgendwie nachgesehen, aber es war nicht ganz einfach. Ich habe mit ganz wenigen Menschen, auch in meinem Team, Menschen, die mich sehr gut kennen, da war erst großes, großes Stirnrunzeln. Muss das denn sein? Behalte es doch für dich. Ja. Du willst dich doch schützen. Ich sagte, nein, natürlich muss ich mich schützen. Ich rede deshalb auch nicht über jedes Detail. Wir machen ja hier auch keinen Fachvortrag. Ich rede ja einfach nur über meine Empfindung und über meine Arbeit. Aber ich habe danach auch viel Bestätigung erfahren. Also alle, die vorher skeptisch waren, haben gesagt, gut, dass du das gemacht hast. Und dann kamen ja auch ganz, ganz viele aus dem Bundestag, aus der Regierung, aus dem Journalismus, aus dem Bekanntenkreis, auch Menschen aus meinem Wahlkreis, haben gesagt, endlich sagt's mal jemand. Weil ich ja auch darauf hingewiesen habe, wie schwierig ist es, sich erstmal Hilfe zu suchen.
Ja. Gut, da hatten Sie Glück.
Und Hilfe zu finden.
Ja, aber es ging ja dann bei Ihnen doch relativ schnell. Also an Neujahr sozusagen das Geständnis und im Januar noch der Therapiebeginn, das ist schon rasend schnell, muss man sagen.
Ja. Das und da habe ich auch, da bin ich auch sehr dankbar für und da habe ich auch immer tendenziell ein schlechtes Gewissen. Deswegen habe ich mich ja auch entschieden, mehr an die Öffentlichkeit zu treten und mehr nicht nur für Akzeptanz zu werben, sondern auch dafür zu werben, dass wir einfach eine bessere Versorgungsstruktur brauchen.
Ja.
So privilegiert, wie das bei mir lief das, läuft das bei den wenigsten. Und ich weiß ja auch gerade bei Selbstständigen oder bei Menschen, die eben nicht in einem, zumindest bei mir, 4 Jahre gesicherten Arbeitsverhältnis sind, die sagen, ja, wir können nicht einfach da raus. Wenn wir nicht arbeiten, dann verdienen wir keine Brötchen. Und während du schnell jemanden gefunden hast, suche ich nach wie vor noch jemanden. Also ich habe einen Bekannten, der hat sich jetzt erst wieder hilfesuchend an mich gewendet, der ist umgezogen und sagt, ich finde hier niemanden, der bereit ist, mich noch aufzunehmen.
Ja.
Und das beschäftigt mich schon.
Ja, das ist ein Thema, das hören wir in jedem Podcast, auch bei den Veranstaltungen, die wir öffentlich haben. Da hoffen wir natürlich, dass wir mit der Stiftung einen kleinen Beitrag leisten können, dass das besser wird. Waren Sie denn überrascht, von wem Sie zum Beispiel positiven Zuspruch bekommen haben? Ich sag jetzt mal innerhalb des Parlaments, wo man gedacht hätte, von der oder von dem hätte ich es überhaupt nicht erwartet.
Ja, also es waren erstmal ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen auch nicht aus meiner Partei, sondern ganz, also von der CDU, FDP, überall. Also da gab es wirklich viele, die haben auch immer mal nachgefragt, du musst nicht antworten, aber wir haben an dich gedacht und wir denken an dich und wünschen dir alles Gute. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Auch der Kanzler hat gefragt, das freut mich ja auch, er hat ja genug anderes zu tun. Aber es sind vor allem auch Menschen gewesen, die man gar nicht kennt, aber die für den Bundestag arbeiten. Also vom Plenarassistenzdienst bis zu anderen, die man halt in den 25 Jahren kennengelernt hat und die dann auch fragen, Mensch, geht's Ihnen wirklich wieder besser? Oder ehemalige Kolleginnen und Kollegen aus dem Auswärtigen Amt, vom Pfarrer bis zum Sekretariat, mit denen ich lange zusammengearbeitet habe, die haben sich dann bei mir gemeldet. Das hat mich sehr gefreut und auch berührt. Viele sagten aber, die haben sich gar nicht getraut, sich bei mir zu melden.
Ja, weil
sie dachten, den lassen wir mal in Ruhe.
Ja. Ja, verstehe ich. Man ist auch als Außenstehender verunsichert, weil es ja genau die Frage, man wird vielleicht dann als neugierig empfunden oder wie auch immer. Vielleicht noch eine Frage, weil das auch immer ein großes Thema bei Ihnen ist. Müssen Sie auch Medikamente nehmen?
Ja.
Ja. Und dann was haben Sie da für Erfahrungen damit?
Also, Das ist eigentlich eine never-ending Story. Also ich nehme ein Medikament, von dem ich eigentlich gar nicht merke, dass ich es nehme.
Ja.
Und es hat auch lange gebraucht, um das so ein bisschen einzustellen. Aber es gibt eigentlich nur eine Nebenwirkung. Ansonsten wirklich habe ich es auch mal abgesetzt in meiner Auszeit, weil ich immer versucht habe, ob ich überhaupt merke, dass ich es abgesetzt habe. Also bei viele, wenn die Medikament hören, dann denken die ja, der steht unter Drogen oder so. Deswegen habe ich das zum Beispiel auch öffentlich bislang nie gesagt. Mhm. Aber na klar, gibt es auch Medikamente und ich nehme ein Medikament, das nehmen sehr, sehr viele, die in einer ähnlichen Lage sind wie ich. Das ist nichts Besonderes, aber es hat nicht die Wirkung, die man sich dann vielleicht davon erhofft. Auf einmal ist man ein komplett neuer Mensch, sondern es ist einfach nur eine kleine Unterstützung und Hilfe.
Ja. Herr Roth, das fand ich großartig, dass Sie die Zeit für uns gefunden haben und mit so einer Offenheit sich hier geäußert haben. Ich sag mal Dankeschön, falls Sie jetzt weg müssen. Wir haben es gehört, es geht heute für Sie noch richtig weiter. Sie sind aber herzlich eingeladen, auch noch zu bleiben und sich anzuhören, was Herr Professor Hegerl jetzt zu diesem Gespräch sagt. Und vielleicht sich auch noch mal, wenn Sie die Zeit und Interesse haben, mit einzuklinken.
Ich höre zu, selbstverständlich.
Fabelhaft, wunderbar. Dann sage ich, also mich hat das sehr beeindruckt. Und ich sage schon mal vorab, ich freue mich immer, wenn ich Sie sehe oder höre, weil ich sage echt... Ich sag's mal salopp, da wird's nicht langweilig, ja. Also die Sprechblasen, die kennt man ja und so. Aber gerade wenn es bei so einem Sachen sich einer auch ein bisschen mitreißen lässt, ich sag mitreißen und nicht wegreißen, dann dient das wahrscheinlich auch sehr, sehr oft den Inhalten. Also vielen Dank bis hierher.
Danke.
Jetzt stelle ich nochmal kurz Professor Hegerl vor, falls jemand heute uns zum ersten Mal hört. Professor Ulrich Hegerl ist der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention, verfügt über langjährige Erfahrung in der Behandlung psychisch erkrankter Menschen und er hat die Senckenberg-Professur an der Klinik für Psychiatrie der Goethe-Universität in Frankfurt am Main inne. Herr Hegerl, Sie haben das gehört und ich denke, das war heute doch nochmal von einer völlig anderen Seite als die auch sehr, sehr interessanten Gespräche, die wir bisher schon hatten, weil wir aus der Politik noch nie jemand hatten.
Das stimmt, das ist das erste Mal und die Belastungen in der Politik sind natürlich auch ganz speziell. Der Gedanke, den der Herr Roth das mal etwas in den Vordergrund gestellt hat, war ja, dass die Belastung sozusagen der Hauptgrund ist für den Zustand.
Ja.
Das ist ja ein Thema, das hat man schon öfters gehabt. Ne? Und ich bin da immer ein bisschen skeptisch auch, weil ich kenne das eigentlich regelhaft, dass jemand, der in eine Depression rutscht, immer das Gefühl hat, völlig überfordert zu sein vom Beruf und von Kleinigkeiten, das Aufstehen, irgendein Gespräch führen, alles erscheint einem wie ein Riesenberg. Und dann ist sehr häufig der Gedanke naheliegend, verständlicherweise, dass die Belastung auch die Ursache ist. Aber das ist oft gar nicht der Fall. Denn man sieht, dass die Menschen dann, wenn sie in Rente sind, kriegen sie wieder eine Depression. Oder sie haben auch schon mal eine Depression bekommen, da hatten sie gar keinen großen Druck von außen. Also diese Kausalitätszuordnung, da kann man manchmal sich auch irren als Betroffener und auch als Therapeut. Ich weiß allerdings, wie gesagt, gar nicht, ob überhaupt eine Depression vorliegt, denn ich wäre ein Teufel tun und hier jetzt nach diesem Gespräch eine Diagnose stellen,
ja,
wenn es die behandelnde Ärztin selber auch nicht tut. Aber was Herr Roth hier so eindrücklich geschildert hat, das sind schon auch Dinge, wie sie typischerweise Menschen mit depressiven Erkrankungen sagen.
Das verstehe ich ja absolut, dass sich da meilenweit von der Ferndiagnose fernhalten. Wir haben ja gehört, dass Herr Roth lange Zeit geglückt ist, auch die Fassade zu wahren und dass er in gewisser Weise einfach funktioniert hat. Er hat Wahlkampf, Talkshow-Auftritte und so weiter. Hören Sie das denn häufiger? Also ist das vielleicht so ein erstes Warnzeichen und wie schafft man das überhaupt als Patient?
Viele Menschen schaffen das nicht in der Depression. Denen sieht man das an, dass sie sich zurückziehen, dass sie mit niemand mehr reden, dass sie vielleicht weinend am Arbeitsplatz sitzen. Aber manche schaffen das mit großem Energieaufwand, die Fassade aufrechtzuerhalten. Und das hört man oft. Die Menschen versuchen eben, da sie ja in der Regel sehr liebenswürdige Menschen sind, immer auch anderen entgegenkommen wollen und auch eine gute Stimmung machen wollen, die schaffen das, diese Fassade hochzuhalten und fallen dann nach der Arbeit oft völlig erschöpft zu Hause ins Bett. Das ist sehr anstrengend und vor allem, wenn man dann sich auch nicht den Menschen mitteilt, die einem wirklich wichtig sind, einem nahe sind, wenn man auch da noch die Fassade hochhält, dann wird es extrem anstrengend und noch eine zusätzliche Belastung.
Das Spezialgebiet von Herrn Roth ist ja Außenpolitik, früher als Staatsminister und jetzt im Ausschuss. Die Standardthemen dort jeden Tag, Konflikte, Kriege, kann so eine Belastung, wo sozusagen nur die ganz harten Themen sind, kann sowas eine Depression befördern?
Entscheidend bei der Depression ist die Veranlagung. Das ist etwas, was man eigentlich nur lernt, wenn man das Privileg hat, dass man viele, viele Menschen mit Depressionen am besten auch über Jahre hinweg begleitet hat, dann merkt man, dass diese äußeren Ursachen, von denen man glaubt, dass sie die entscheidende Rolle spielen, oft gar nicht die entscheidende Rolle spielen. Menschen mit der Veranlagung rutschen da immer wieder rein, selbst wenn es ihnen von außen betrachtet eigentlich gut geht. Und umgekehrt, ohne die Veranlagung können die Menschen die allergrößten Bitternisse ertragen und bekommen nie eine Depression. Wir haben ja auch im Hochleistungsbereich, auch jetzt in der Politik, wo ja auch andere unter hohem Druck stehen, jetzt auch nicht mehr Depressionen als jetzt in gemütlicheren Berufsfeldern. Das ist ja gar nicht der Fall. Also da muss man immer vorsichtig sein. Und das Gleiche gilt auch mit den Themen. Man wird ohne die Veranlagung jetzt nicht eine Depression kriegen, weil man mit den Schrecken des Krieges konfrontiert ist. Es ist auch nicht so, dass wir in Kriegszeiten, in Ländern, wo Krieg ist, deswegen mehr Depressionen unbedingt haben. Nicht mal das ist gesichert. Auch Angststörungen nehmen vielleicht sogar ab in Krisenzeiten. Also da wird häufig zu leicht eine Ursache-Wirkungsbeziehung hergestellt, die in Wirklichkeit gar nicht vorliegt.
So, Breaking News. Uns erreicht die Nachricht, die Abstimmung im Bundestag ist doch vorgezogen. Und Herr Roth, Sie müssen entspannt, gelassen und heiter los. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Und Sie haben noch eine wichtige Sache, die Ihnen am Herzen liegt.
Ja, weil ich Herrn Hegerl auch zustimmen möchte. Ich habe darüber natürlich weniger geredet, aber es gibt eine Vorgeschichte und da stimme ich Ihnen erst einmal zu. Alleine der Stress, alleine die Belastung, die ja viele Menschen zu tragen haben, führt nicht zu einer Depression oder zu einer mentalen Erkrankung. Deswegen ist es ja auch gut, wenn man sich an Fachleute wendet, die einem dabei helfen, das zu entdecken. Und insofern bedanke ich mich auch heute, hier dabei gewesen zu sein. Und vielleicht können wir ja den einen oder die andere motivieren, sich Hilfe zu suchen, wenn man Hilfe braucht.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Danke, alles Gute. Herr Roth. Tschüss.
Tschüss, danke schön. So, Herr Hegerl, jetzt sind wir wieder entre nous, wie wir sagen hier in Köln. Ich habe da zwei Hörerfragen. Eine Hörerin, Laura, fragt, wie vermeidet man bei Weltschmerz zu tief abzudriften?
Ja, Weltschmerz ist ein schönes Wort. Ne? Das ist, glaube ich, gibt es nur in Deutschland, glaube ich, in Deutsch. Im Grunde ist es so, dass man in der Depression dieses doch auch farbige Gefühl des Weltschmerz gar nicht empfinden kann. Also Weltschmerz, Melancholie, das sind ja Gefühle, die eine gewisse Intensität haben. Und Kennzeichen der Depression ist, dass die Leute sagen, sowas können sie nicht mehr empfinden. Die fühlen sich versteinert, tot, farblos. Also das ist insofern gar nicht passend. Ne? Und man wird deswegen, wenn man melancholisch gestimmt ist oder Weltschmerz empfindet, deswegen auch nicht in eine Depression rutschen. Das ist für mich nahezu das Gegenteil einer Depression. Ich glaube, wir haben den Goethe ja hier schon mal zitiert. Ne? Der hat mal gesagt, lassen Sie mich nochmal gucken, ich habe mir das nämlich in Vorbereitung nochmal aufgeschrieben. Der hat gesagt, Zartgedicht wie Regenbogen wird auf dunklem Grund gezogen. Darum behagt dem Dichtergenie das Element der Melancholie. Also der hat es sehr schön formuliert mit diesen Worten. Also Melancholie, Weltschmerz, das ist was anderes. Ja. Aber vielleicht, wenn man es mal anders formuliert, wenn man sagt, ich merke eigentlich, dass ich immer bedrückter bin, dass die Dinge mir immer weniger Freude machen. Was kann ich dann tun? Mhm. Und das kann natürlich Vorläufer auch einer depressiven Erkrankung sein. Das werden die Menschen vielleicht wissen, wenn sie früher schon mal eine richtige Depression hatten. Und dann sind Dinge, die man tun kann, dass man sich bewegt, dass man Sport macht, wenn man sich mit Entspannungstechniken beschäftigt hat, progressiver Muskelentspannung, Yoga, dass man solche Entspannungstechniken anwendet. Und wenn es immer schlimmer wird, dass man eben versucht, sich rechtzeitig Hilfe zu holen. Eventuell ist dann eben eine leitlinienkonforme Behandlung mit Psychotherapie und oder mit Antidepressiva eben das Richtige, damit die Depression nicht schwerer wird.
Dazu passt auch eine Frage von Hörer Max, der fragt, ist es normal, dass man bei Depressionen fröhlich und gut gelaunt rüberkommt?
Ja, das ist wieder das Thema mit der Fassade.
Ja.
Und das ist nicht normal, aber manche Leute schaffen das. Die können sogar Humor verbreiten und sehr lebhaft wirken, während es im Inneren dann doch ganz, ganz anders ausschaut. Und Herr Roth hat es ja auch sehr eindrücklich geschildert, dass bei ihm das ja auch so gewesen ist.
Ja, also das hat ja der Herr Roth jetzt auch nochmal zum Schluss gesagt, da gibt es eine Vorgeschichte, denn vielleicht ist es auch nochmal Gelegenheit, dass man auf den doch ganz klaren Unterschied hinweist zwischen einer Depression und wie man es vielleicht bei jemand, der sozusagen gestresst und dem alles über den Kopf wächst, erlebt, die viel beschriebene und auch gefeiert das Burnout. Mhm. Ja, was ist denn der? Gibt es überhaupt Burnout medizinisch gesehen?
Burnout ist keine offizielle Diagnose. Da gibt es auch keine allgemein akzeptierten Kriterien, wenn man davon spricht. Das ist ein bisschen ein Modebegriff geworden. Ich denke, das ist auch wieder am Abflauen jetzt zur Zeit. Vor einigen Jahren war das noch mehr in Vogue. In diesen Topf kommt alles Mögliche rein. Da kommen Menschen rein, die tatsächlich überfordert sind, die auch chronisch überfordert sind und dann eben mit Überforderungsgefühlen, mit Stress reagieren, was natürlich auf Dauer sehr ungesund ist, aber was ganz anderes ist als eine Depression. Aber in den Topf kommen auch Menschen rein mit richtigen Erkrankungen, mit Depressionen. Und das ist immer ungut, wenn in so einen Topf Befindlichkeitsstörungen und schwere, oft lebensbedrohliche Erkrankungen vermengt werden. Der Gedanke ist natürlich oft, wenn sich dahinter eine Depression versteckt, dass die Überforderung schuld war. Ich habe das vorhin bereits erwähnt. Da muss man vorsichtig sein, weil jeder Mensch mit der Depression fühlt sich überfordert durch die Arbeit. Man fühlt sich auch als Rentner überfordert. Das ist eingebaut in die Depression, was aber nicht heißt, dass die Überforderung die Ursache ist. Und so ist es dann oft auch bei Menschen, die unter dem Label Burnout laufen, dass sie eine richtige Depression haben und dann glauben, ausschlafen wäre eine gute Idee. Das ist aber eine schlechte Idee, denn langer Schlaf ist in der Regel depressionsverstärkend. Schlafentzug ist ja eine Behandlung, die in Kliniken angeboten wird. Oder man kommt auf den Gedanken, ich fahre in Urlaub. Aber auch das ist ein ganz schlechter Gedanke, der wird immer abgeraten, denn die Depression geht davon nicht weg vom Urlaub, weil die Überforderung auch nicht die Hauptursache war. Das ist also oft auch irreführend sogar, dieses Burnout-Konzept.
Ja, das haben wir ja auch wirklich in sehr, sehr, sehr vielen Podcast-Gesprächen schon hier gehört, dass alle Betroffenen, wirklich alle gesagt haben, was ihnen mit am meisten geholfen hat, ist ein ganz klar strukturierter Tagesablauf. Egal wie banal der ist, aber eben wirklich das Gegenteil von Urlaub und wie man so sagt, die Seele baumeln lassen. Dazu auch die Frage noch von Jens. Sollte ich mich einer Depression krank schreiben lassen? Was spricht dafür, was spricht dagegen?
Das ist so bei einer leichten Depression, wenn ein sehr vertrauensvolles Verhältnis besteht am Arbeitsplatz zu den Kollegen, zu den Vorgesetzten. Dann kenne ich Patienten, die gesagt haben, mir wurde angeboten, dass ich weiter im Arbeitsrhythmus bleiben kann, dass ich weiter in die Arbeit kommen kann, das Arbeitspensum wird deutlich reduziert um 2/3, aber ich kann das tun und ich war da sehr dankbar, weil es besser ist, als zu Hause grübelnd im Bett zu liegen. Das kenne ich, das ist in manchen Fällen möglich. Das hängt natürlich sehr von der Arbeit ab, ist hier Kundenkontakt oder anderes. Wenn man das so regeln kann, kann das sehr hilfreich sein. Aber bei schweren Depressionen ist eine Krankschreibung oft auch unvermeidbar, weil die Menschen ja oft auch schon ganz kleine Dinge in einer schweren Depression gar nicht mehr bewältigen können. Das wird von Laien immer wieder unterschätzt, wie schwer diese Erkrankung ist. Es ist eine richtige, schwere Erkrankung und eben auch eine Gehirnerkrankung in gewisser Weise.
Dann, Herr Professor Hegel, würde ich sagen, sind wir am Ende unseres heutigen Podcasts, es sei denn, ich habe wieder zentral...
Ja, vielleicht über soziale Medien könnte man vielleicht noch was reden.
Ach so, ja.
Reden, weil, ja. Genau, das wäre... Ja. Wäre vielleicht noch ein Thema.
Bitte, ja.
Sind die jetzt gut oder schlecht?
Ja.
Die Frage stellt man sich ja. Ist natürlich kompliziert, ne? Weil die Frage ist, was macht man in den sozialen Medien? Da gibt es ja Bereiche, wo es wahrscheinlich ungut ist, wenn man sich da lange tummelt. Und andere Bereiche, wo auch etwas sehr Supportives, Unterstützendes sein kann, wo man Informationen kriegt und vielleicht auch echte Hilfe. Das hängt natürlich sehr davon ab, auch von der Quantität. Ne? Ist man dann 1 Stunde oder 4 Stunden am Tag oder länger drin? Das macht was aus. Es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen, die sehr lange im Internet und vor allem auch in sozialen Medien sich aufhalten, über 4 Stunden zum Beispiel am Tag, dass hier das Risiko, dass sie vermehrt depressive Krankheitszeichen bekommen, dass das Risiko zunimmt. Ich meine, das wundert einen ja nicht, wenn man selber von mir aus auch eine Fernsehdauersession macht und guckt sich da all den möglichen Blödsinn an und am Ende schaltet man dann ab. Da ist man meistens nicht frisch und fröhlich, sondern irgendwie entleert und erschöpft. Und Ähnliches kann natürlich auch bei den sozialen Medien sein, wo es dann ja auch noch andere negative Einflüsse gibt, ne, dass man sich die Erfolge um die Ohren haut gegenseitig oder man die eigene Schönheit vergleicht mit der anderer und andere Dinge, die einen vielleicht dann eher runterziehen können.
Ja.
Soziale Medien sind also, hängt sehr davon ab, was man macht. Wenn man aktiv ist übrigens, zum Beispiel bei Twitter oder bei TikTok, ist es oft günstiger, als wenn man nur passiv konsumiert. Das ist also nicht mit Ja oder Nein zu beantworten mit den sozialen Medien. Aber wenn man jetzt das Gefühl hat, ich verbringe da zu viel Zeit, dann geht es ja auf Kosten von anderen Dingen, ne? Von direkten menschlichen Kontakten, von Sport, von Bewegung, vielleicht auch von mal ein Buch lesen oder sich mit anderen kulturellen Dingen beschäftigen. Das geht ja auch von dem Zeitbudget ab, das man im Laufe eines Tages so hat.
Gut. Dann
wir haben ja das Diskussionsforum übrigens. Ne? Die Stiftung hat ja das Diskussionsforum Depression, wo ja viele, viele tausend Menschen immer draufgehen. Und da haben wir sehr, sehr viel positives Feedback, dass Menschen schreiben, mir hat dieser Austausch mit anderen sehr, sehr geholfen in meiner Depression. Ich habe da sehr viel gelernt von anderen, wie man damit umgeht. Also das ist ein Beispiel, wie die sozialen Medien sicherlich auch Gutes leisten können.
Gut, dann jetzt mein dritter Versuch, mich vom Mikrofon loszureißen und hinauszugehen in diesen unerwartet schönen Mai-Vormittag hier in Köln. Hatte man bisher noch nicht allzu häufig in diesem Jahr. Wie ist denn bei Ihnen das Wetter, Herr Hegerl?
Ja, ich schaue es auch aus dem Fenster gerade. Es ist blauer Himmel mit ein paar weißen Wolken dazwischen. Ja. Also es schaut gut aus. Ja. Gestern war es sehr kühl.
Ja.
Aber ich glaube, heute wird ein schöner Tag, auch bei uns, nicht nur in Köln.
Also.
Ich bin ja in Leipzig gerade.
Sie sind in Leipzig, ja. Und Herr Roth war in Berlin. Also haben wir das Deutschlandbild abgedeckt. Ich sage vielen Dank. Auch nochmal an den zur Abstimmung geeilten Herrn Roth. Und falls Sie sich fragen, verehrte Hörerinnen und Hörer, warum ich immer sage Guten Morgen. Wir haben jetzt zum Beispiel diesen konkreten Podcast aufgezeichnet am 25. Mai um 10.43 Uhr. Und ich sitze im Studio des Deutschlandfunks in Köln und profitiere von der sehr, sehr netten und guten sogenannten Produktionshilfe, die ARD-Anstalten sich untereinander mit großer Leidenschaft gewähren. Also deswegen heißt es immer Guten Morgen. Es sollte Sie nicht irritieren, wenn Sie den Podcast zum Beispiel nachts um 2:30 hören, denn es ist das Schöne als Podcast, wann immer, wo immer, wie immer sind wir für Sie zur Stelle. Sie können uns auch gerne abonnieren oder weiterempfehlen, da freuen wir uns sehr. Und ich mache jetzt etwas, worum man mich gebeten hat, was ich sehr gerne mache. Ich weiß nicht, ob Sie sich an den 3. Juni 1998 erinnern. Ich habe keine konkrete Erinnerung, aber ich kann mich natürlich erinnern, als diese Meldung reinkam von diesem fürchterlichen Zugunglück in Eschede in Niedersachsen, als ein ICE entgleist ist, das bisher schwerste Zugunglück in der Bundesrepublik. Die Journalistin Miriam Arns hat bei diesem Unglück ihre Mutter verloren und der 25. Jahrestag der Katastrophe ist für Miriam der Anlass zu fragen, was genau ist damals passiert? Wie hat dieses Erlebnis alle geprägt, die damit zu tun hatten? Für den Podcast Eschede 25 Jahre danach hat sie Überlebende und Hinterbliebene besucht. Sie ist nach Eschede gefahren, hat mit Anwohnern gesprochen, die zu Ersthelfern geworden sind damals. Und sie verwebt deren Geschichten mit ihren eigenen. Den Podcast Eschede 25 Jahre finden Sie ebenfalls in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Harald Schmidt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.